Manche Wörter stärken, manche schwächen, manche können Türen öffnen. Es gibt Wörter, die Berge versetzen. Es gibt Wörter, die uns einen neuen Weg zeigen. Es gibt Wörter, die freundlich über uns wachen. Und es gibt auch die negativen Wörter, die uns nerven, die uns sekieren, die den Wert einer Botschaft mindern, die uns sehr stark schwächen, auch in unseren Bedürfnissen, in unseren Wünschen. Und diese Wörter habe ich gesammelt und wie gesagt, um die geht's.
Zeit zum Reden. Woman Balance. Der Podcast zum Magazin. Mit spannenden Gästen zu den Themen ganzheitliche Gesundheit, Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Inspirationen zum Hören und Leben.
Wörter prägen unser Miteinander. Sie können uns beflügeln oder schwächen. Im Gespräch mit der Grazer Kommunikationsexpertin Dr. Doris Lind geht es heute um die Macht der Sprache und darum, wie achtsame Dialoge mit uns selbst und mit anderen unser Leben positiv beeinflussen und verändern können. Gleich geht's los. Freuen Sie sich auf ein wunderbares Gespräch mit einer Frau, die ihre Liebe zur Sprache zum Beruf gemacht hat. Sie arbeitet unter anderem als Texttrainerin und kuratiert Hotelbibliotheken und sie achtet sehr genau darauf, welche Wörter sie im Alltag benutzt. Wir starten nach einer kurzen Werbeunterbrechung. Achtsamkeit im Alltag muss gar nicht kompliziert sein. Oft sind es die kleinen Momente, die uns Kraft schenken. Bewusst durchatmen, einen Schritt langsamer gehen oder sich etwas Gutes gönnen, wie ein Glas Joya Pur. Das Besondere daran, Joya Pur besteht wirklich nur aus drei Zutaten, Wasser, Hafer oder Mandel und einer Prise Salz. Klar, einfach, unverfälscht. So wird jedes Glas zu einem kleinen Ritual, das uns daran erinnert, im Moment zu bleiben und auf das Wesentliche zu achten. Achtsamkeit heißt nicht viel zu tun, sondern bewusst zu sein. Bei sich selbst, beim Körper und bei den eigenen Gefühlen. Wer achtsam lebt, schenkt nicht nur dem Körper Aufmerksamkeit, sondern auch der Seele. So entsteht Balance. Ein gutes Bauchgefühl, das von innen kommt. Genau dafür steht Joya Pur. Für Reinheit, Einfachheit und das Prinzip weniger ist mehr. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Zunächst einmal hoffe ich, dass es Ihnen gut geht, dass Sie es gemütlich haben, wo auch immer Sie uns gerade hören. Eingekuschelt daheim oder vielleicht bei einem schönen Herbstspaziergang. Mein Name ist Christine Pelzer-Scheroger. Ich bin die Chefredakteurin von Woman Balance und sage vielen herzlichen Dank für das großartige Feedback zu unseren Episoden. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir mit unseren Podcast-Themen und unseren wunderbaren Gästen das Leben vieler Menschen bereichern. Und ich bin mir ganz sicher, dass Sie sich auch aus dem folgenden Gespräch mit meiner heutigen Gästin wieder sehr viel mitnehmen können. Sie ist aus Graz zu uns nach Wien ins Studio gekommen, ist promovierte Germanistin und bei ihr dreht sich alles um die Macht des Wortes. Ganz herzlich willkommen, Dr. Doris Lind.
Vielen Dank für die Einladung.
Doris, das Thema achtsames Sprechen ist ja hochaktuell. Es verbindet Sprachbewusstsein, Psychologie und Alltagskultur auf ja oft sehr persönliche Weise. Und ich habe dich soeben als meine Gästin vorgestellt und starte gleich so quasi zum Aufwärmen mit einer sehr brisanten Frage. Wie wichtig ist dir das Gendern?
Ja, tatsächlich eine brisante Frage. Vielen Dank gleich einmal für diesen kraftvollen Start. Mir ist das Gendern schon sehr wichtig, weil die Sprache Wirklichkeit abbildet und kann da vielleicht gleich auch ein Beispiel aus meiner Praxis bieten. Ich bin ja auch als Texttrainerin tätig und mache sehr, sehr viele Textworkshops, zum Teil auch in Inhouse-Schulungen. Und ich habe auch eine Zeit lang in einem Fortbildungsinstitut unterrichtet, Werbesprache, und habe immer am Beginn der Einheit, wo die Teilnehmer noch nicht wussten, was da das Thema heute sein wird, habe ich ihm eine Frage gestellt oder mehrere Fragen. Und die waren: Was ist dein Lieblingsschauspieler? Was ist dein Lieblingssänger? Was ist dein Lieblingsskifahrer? Mhm. Und in 6 Jahren hat mir nie jemand eine Frau genannt, wenn ich die männliche Form verwendet habe. Also man sieht schon, dass die Sprache abbildet und dass sie Wirklichkeit schafft. Und wenn wir Frauen ansprechen wollen, sollten wir sie benennen. Mhm. Auf der sprachlichen Ebene ist es allerdings nicht ganz einfach. Also da ist dann, auch wenn wir jetzt Menschen, die divers sind, mit einbeziehen, da wird es dann sprachlich kompliziert und da ja müsste sich die deutsche Sprache ein bisschen entwickeln und eventuell neue Möglichkeiten schaffen. Das ist bis jetzt aber nicht der Fall.
Ja, schauen wir mal. Es ist ja ein Weg. Ich bin da auch oft so ein bisschen zwiegespalten. Wir gendern ja auch im Magazin in Woman und Woman Balance. Und manchen Leserinnen geht das aber auch zu weit. Also ich plaudere jetzt aus dem Nähkästchen. Letztens hat tatsächlich eine Leserin ihr Abo gekündigt, weil eine junge Kollegin in einer Kolumne von menstruierenden Personen geschrieben hat. Also es ist, ich finde auch, dass der Spagat manchmal nicht einfach ist und da gehen wir wahrscheinlich d'accord. Also ich bin auch womöglich für die Verwendung natürlich neutraler Begriffe. Gibt's ja manchmal wie Studierende oder Lehrkräfte oder Team auch statt der Genderformen. Wie gesagt, wir wollen uns aber mit dem Thema gar nicht aufhalten. Ich möchte eigentlich jetzt über dich sprechen, Doris, und starte wieder gleich mit einer persönlichen Frage. Du hast ja lange Zeit als Pressesprecherin eines Grazer Museums gearbeitet und dich dann eben als Kommunikationsexpertin selbstständig gemacht. Jetzt, was hat dich, also wann genau war das und was hat dich dazu bewogen, in die Selbstständigkeit zu gehen?
Ja, wann war das? Also ich bin jetzt dann Anfang nächsten Jahres 16 Jahre selbstständig, also es ist doch schon eine Zeit lang her. Ich habe für ein Universalmuseum gearbeitet, wo es wirklich alles gegeben hat, aber keine Bücher. Und ich habe Germanistik studiert und mir haben die Bücher also zum einen einmal sehr, sehr gefehlt. Ich wollte sie wieder in meinem beruflichen Kontext mich damit auseinandersetzen. Dann wollte ich auch mehr Textsorten schreiben. Man schreibt als Pressereferentin natürlich schon auch sehr viel, aber halt immer den Pressetext. Und der folgt einer sehr strikten Struktur, ist einfach auch sprachlich sehr sachlich. Und ich wollte einfach mehr erzählen, auch ein bisschen poetischer erzählen. Und dann, der Hauptgrund war aber also neben dem Inhalt auch so ein bisschen das Leben flexibler gestalten, mir den Tag irgendwie auch flexibler einzuteilen. Ich bin ein großer Freigeist, ich mag es sehr, wenn ich auch selbst etwas in der Hand habe, übernehme auch gern die Verantwortung über etwas und wollte eben dieses selbstständig tatsächlich so umsetzen. Und ich finde, das ist, selbstständig zu sein, ist für mich weniger eine Businessform als eine Lebensform. Und so ist es bei mir dann gekommen.
Klingt für mich irrsinnig inspirierend. Ich finde, du hast das auch wahnsinnig schön beschrieben. Ich habe schon öfter Menschen gefragt oder Frauen gefragt, auch Männer, was sie zur Selbstständigkeit bewogen hat. Aber du hast das jetzt für mich wirklich extrem schön auf den Punkt gebracht, weil du irgendwie auch einer inneren Leidenschaft gefolgt bist und da irgendwie so dein Leben lebst. Du sagst, Lesen und Schreiben sind deine Lieblingsbeschäftigungen. Und ich glaube, in deinem Buch oder habe ich es irgendwo auf deiner Homepage gelesen, da sagst du, du hast so große Angst davor, dass dein Leben für all die Bücher, die du lesen möchtest, nicht ausreicht. Jetzt so, wie darf man sich das vorstellen? Wie viele Bücher liest du so im Monat, im Schnitt?
Also stimmt tatsächlich, dieser Satz steht auf meiner Website und beschreibt meine Person und das ist auch tatsächlich eine meiner größten Ängste, dass das nicht ausreicht für das, was ich lesen will. Und es wird auch nicht ausreichen. Also das weiß man schon jetzt, dass das eintreten wird. Ja, wie viel lese ich? Schon sehr, sehr viel. Ich lese immer mehrere Bücher parallel, deswegen kann ich es nicht so ganz genau einschränken oder genau sagen. Ich lese immer einen Roman. Also für mich sind fiktive Geschichten, Stories, ja, das Salz in der Suppe und so die Basis meines Lebens. Wenn ich keinen Roman lesen kann, fühle ich mich ausgetrocknet. Also es ist immer ein Roman dabei.
Das heißt, du liest da auch mehrere Romane gleichzeitig?
Nein, also immer bei den Genres. Also unterschiedliche Genres, aber immer pro Genre ein Buch, also immer ein Roman. Dann lese ich immer ein Sachbuch, das irgendwie mit meinem Thema zu tun hat, wie beispielsweise Bücher über das Schreiben oder auch ja Bücher über Bücher. Und meistens habe ich dann auch noch ein Sachbuch so in Arbeit, wo es um irgendwelche Persönlichkeitsentwicklungsthemen geht. Und so komme ich im Monat schon auf, ich würde mal sagen, 3 Bücher, vielleicht 4 sogar. Also meistens ist es so ein Buch in der Woche.
Und lest du die alle fertig?
Nein, gute Frage und sehr wichtige Frage, wie ich finde, weil Lesezeit ist Lebenszeit. Und ich gehöre nicht zu den Menschen, die jetzt ein Buch fertig lesen, nur weil man es gekauft hat und man glaubt, ja, jetzt soll ich es quasi auch abarbeiten. Ich habe da auch kein Pflichtgefühl. Ich lese nur das fertig, was mir wirklich etwas gibt. Und natürlich braucht ein Buch manchmal ein bisschen so einen Anlauf. Bei mir sind das meistens so 50, 70 Seiten, dass ich, also das gebe ich einem Buch schon, um es sich zu bewähren oder um mich irgendwie zu holen. Und wenn es das aber nicht schafft, dann lege ich es auf die Seite und bringe dann die Bücher entweder zu Kala-Läden oder in Graz gibt es auch sehr, sehr viele so Bücherregale im öffentlichen Raum. Und ich habe da so meine Stammbücherregale, wo ich reinlege am Anfang vom Spaziergang und am Ende sind die meisten schon weg. Das ist ja das Schöne, dass Geschmack sehr unterschiedlich ist und nur weil es mir nichts geben konnte, heißt das ja nicht, dass es nicht vielleicht auch jemand anderem trotzdem gefällt.
Ich sitze jetzt so wirklich schon mit halb offenem, staunenden Mund da, weil ich mich da selber so wiedererkenne. Also mein Nachttisch schaut auch so aus, dass da stapeln sich die Bücher und es ist tatsächlich auch immer etwas Fachliches, also berufsbedingt bei mir natürlich. Mhm. Dann ist es eigentlich auch immer ein Roman und auch etwas ein bisschen Spirituelles für die Persönlichkeitsentwicklung. Genau. Und mir geht es genauso wie dir. Ich lese eigentlich auch nicht alle fertig. Also wenn ich merke, okay, das gibt mir jetzt nichts mehr, dann breche ich auch ab. Ja.
Genau, warum auch?
Warum auch, ja. Aber liest du auch vorm Einschlafen?
Ja, das ist auch einer der Gründe, warum ich so schlecht schlafen kann.
Oh Gott, noch eine Parallele.
Ich bin ja eine sehr schlechte Schläferin, und das liegt schon auch an dem, dass ich meinen Geist sehr, sehr wach halte. Aber wann sollte ich sonst lesen? Wir sind berufstätig und ich bin kein Morgenmensch. Ich kann in der Früh jetzt nicht wahnsinnig viel aufnehmen. Ich mache in der Früh dann eher so Haushalt oder Erledigungen oder irgendwie sowas oder vielleicht ein Magazin. Ich lese auch tatsächlich noch, habe ich vorhin nicht erwähnt, sehr, sehr viele Magazine.
Also das kommen, freut uns ganz besonders.
Richtig im Print, weil ich das liebe und sind meistens auch so ein bis zwei Magazine noch dabei. Also man kann letztendlich nur abends lesen oder halt am Wochenende. Und ich liebe das dann auch sehr, dass wenn der Abend dann ruhiger wird und das Buch interessant und spannend ist, dann kann ich halt nicht aufhören. Und dann manchmal lese ich dann halt auch bis weit nach Mitternacht und dann kann man natürlich nicht einschlafen. Aber es ist schön, weil es sind ja Erlebnisse, die oft übrig bleiben.
Wie meinst du das?
Leseerlebnisse, wo man sich einfach daran erinnert, dass ich dieses Buch, dass das so spannend war, dass ich dort unbedingt weiterlesen wollte. Oder dass dann einfach so, ich finde schon, dass man Bücher eher so am Stück lesen soll, weil man dann so richtig reinkommt in das Thema, in die Sprache. Oh Gott, bei einem Roman, da lebt man dann ja richtig mit diesen Romanfiguren und schlüpft in dieses Leben hinein oder in diese Geschichten hinein. Und wenn man das dann so mehrere Stunden hintereinander tut, dann intensiviert sich das einfach, dieses Leseerlebnis.
Ja, ja. Ich schaffe das eigentlich nur im Urlaub. Ich habe nämlich, obwohl ich jetzt auch keine gute Schläferin bin, schon oft das Problem, dass ich so nach ein, zwei Seiten wahnsinnig müde wäre.
Ja.
Und eigentlich zu
den Bauch reden.
Und dort weiterlesen.
Mache ich oft so, dass ich noch eine halbe Stunde rauskriege.
Das ist ein guter Tipp. Jetzt haben wir so viel über Bücher schon gesprochen. Gibt es eines, das dein Leben besonders bereichert hat, das du uns empfehlen kannst auch?
Ja, diese Frage wird mir schon öfters gestellt. Ich möchte keins herausnehmen, denn es waren unglaublich, also ich kann sagen, insgesamt bereichern die Bücher mein Leben. Ohne Bücher wäre mein Leben, wie ich vorhin gesagt habe, ausgetrocknet und leer. Und es hat schon Lebensphasen gegeben, wo es mir jetzt beispielsweise nicht gut gegangen ist und ich nicht gelesen habe, weil ich zu unruhig war oder zu was auch immer. Das sind fast ja Zeiten, in denen ich das Gefühl habe, dass ich nicht richtig lebe. Also das einzelne Buch rausgreifen klappt nicht so, weil ich finde, dass mich jedes Buch, das ich gerade lese und wo ich mich entschieden habe, es tatsächlich auch zu Ende zu lesen, das bereichert mich und Bücher insgesamt sind ja das, worum es wirklich in meinem Leben geht.
Auch das verstehe ich total. Wie geht's dir da in der Rückblende? Weil da tue ich mal leichter, wenn ich so nach Büchern in meiner Kindheit frage, da gibt's schon ein, zwei, die mich extrem geprägt haben, würde ich mal sagen. Gibt's das bei dir?
Ja, sicher. Also mich hat sehr geprägt Astrid Lindgren. Ja. Die Ronja Räubertochter war natürlich mein absolutes Role Model. Ich habe aber auch die Bücher von Ottfried Preußler sehr gerne gemocht, also den kleinen Wassermann beispielsweise.
Genau, dann, was hat er noch geschrieben? Der Räuberhotzenplotz?
Den Räuberhotzenplotz, den habe ich auch sehr geliebt. Dann die kleine Hexe, diese Geschichten. Oder Krabbert, das ist dann schon eher so ein Teenagerbuch, wo man sich wahnsinnig fürchtet. Wirklich. Der Wassermann hat mich sehr, sehr geprägt. Meine Cousine hat jetzt, also mit meiner Cousine habe ich das Buch sehr gelesen und die haben jetzt ein Haus gekauft, weil davor ein kleiner Tümpel ist und sie sich als Kind immer vorgestellt hat, dass dort der kleine Wassermann lebt. Also Bücher können tatsächlich und sehr, sehr beeinflussen. Ja, es ist schon mal wichtig, dass man überhaupt als Kind Bücher liest und nicht nur das Lesen, ich sammle auch Bilderbücher. Ich finde, dass die Bilder uns so unglaublich prägen als Kinder. Das sind, also ich bin ja in den 70ern und 80ern aufgewachsen. Und das waren so, die waren ja alle handgezeichnet natürlich, die Illustrationen, sehr, sehr farbenfroh. Da sind oft mir Illustrationen in Erinnerung, wo ich dann erst oft nachschauen gehen muss, in welchem Buch war denn das?
Ich weiß genau, was du meinst. Ich habe da auch von Marlene Haushofer diese diese Illustrationen, oder? Die waren entzückend. Mhm. Bei mir hatte das aber dann auch oft andere Wirkungen. Also ich hatte wirklich so Märchenbücher, auch das Gebrüder Grimm. Mhm. Und da waren oft richtig heftig. Also so Skizzen zum und zum Fürchten. Ja. Mhm. Und ich kann mich erinnern, mein Papa hat dann tatsächlich einmal eine Seite rausgerissen, weil ich mich so gefürchtet habe. Ich glaube, Schneewittchen war das, diese Stiefmutter, diese Böse. Und das war, ich sehe den Blick heute noch. Und der hat das dann vor meinen Augen verbrannt.
Oh.
Damit die Seite weg war.
Gutes Ritual, aber gutes Ritual.
Ja. So, jetzt, du hast mich auch schon sehr inspiriert, eben auf deiner Homepage. Wir haben vorhin darüber gesprochen und du besprichst da ja mehrere Bücher und eines, das hat mich sofort inspiriert, es ist Ein Raum zum Schreiben von Kristin Waller. Das ist eine norwegische Schriftstellerin und Journalistin, die ist, glaube ich, berühmt geworden mit dem Haus über dem Fjord, dem Roman. Und worum es mir da aber geht, ich glaube, es ist so, dass sich ganz viele, vielleicht auch unserer Hörerinnen oder viele Frauen eben nach so einem Rückzugsort sehnen, wo sie alleine kreativ sein können. Hast du so einen Ort zum Schreiben?
Ja, zum Glück. Und ich verteidige ihn auch mit Händen und Füßen gegenüber meinem Mann. Nein, es ist tatsächlich so, dass wir einen Raum brauchen, in dem wir in Ruhe in uns gehen können. Also gerade beim Schreiben. Schreiben ist ja eine Vereinzelung. Man geht ja in sich hinein, in die eigenen Gedanken, aber auch in die Gefühle. Und also ich brauche so einen äußeren Raum, um einen inneren Raum schaffen zu können. Und dieses eigene Zimmer und auch dieses eigene Zimmer für Schreiben, das ist ja auch, und das beschreibt ja auch die Kristin Waller in ihrem Buch, seit Jahrhunderten bei Frauen ein ganz großes Thema, dass man sich auch das abzwacken muss aus dem Lebensraum, der ja oft begrenzt ist. Und bei mir war das so, also mein Mann und ich sind jetzt seit 23 Jahren ein Paar und seit 10 Jahren verheiratet und wir sind aber noch nicht so, also wir wohnen erst zusammen, seit wir verheiratet sind. Und das war eine meiner Bedingungen fürs Zusammenziehen, dass ich wirklich diesen einen Raum habe. Dadurch, dass ich selbstständig bin, hat sich sowieso angeboten, ich habe einfach ein Arbeitszimmer und das ist mein Raum. Der gehört mir, der ist so eingerichtet, wie ich es haben will. Für mich ist das der Platz, wo meine Wörter fließen dürfen. Ich kann auch nur an diesem Ort schreiben, aber dann so richtig gut. Ich habe mir das so, man hat ja auch so Spleens beim Schreiben, also bei mir so, dass der Schreibtisch niemals an der Wand stehen könnte. Ich mag überhaupt nicht eine Wand anschauen. Ich will Raum um mich haben oder beim Fenster rausschauen. Ja, auch den Schreibtisch auszuwählen. Ich habe einen riesengroßen Schreibtisch und mein Mann lacht immer, weil ich so ein kleiner Mensch bin. Aber ich brauche diesen Platz und ja, also ich mag das.
Ja, das verstehe ich zu gut. Ich beneide dich um diesen Raum. Ich habe das versäumt, damals vor 20 Jahren. Wir haben zwar ein Arbeitszimmer, aber das ist immer ein geteiltes. Also das ist auch ein großes Arbeitszimmer, aber ich bin tatsächlich seit Jahren eigentlich auf der Suche irgendwo nach einem Raum. Die Frage ist, was würdest du meinen, brauchen Frauen diesen Raum, unter Anführungszeichen nur, wenn sie schreiben wollen? Oder vielleicht auch eine, ich weiß nicht, weil sie ein anderes Hobby kreativ ausleben möchte. Ich denke mal, so ein Raum, wo was entstehen kann, bezieht sich ja wahrscheinlich nicht nur aufs Schreiben. Wie siehst du das?
Genau, und das ist sehr schön von dir gerade gesagt. Ich glaube, es geht jetzt nicht um Schreiben, sondern um einen Raum, wo etwas entstehen kann. Und was auch immer das ist, was wir, wofür wir es brauchen. Ich brauche es jetzt vielleicht gar nicht so unbedingt fürs Schreiben, sondern mehr für das, was vor dem Schreiben passiert. Also die Recherche, das Reindenken, das Überlegen, das mich auch sammeln, wirklich innerlich. Und insgesamt glaube ich schon, dass Frauen sehr, sehr dringend diesen berühmten Raum für sich brauchen. Da gibt es ja auch von der Virginia Woolf dieses Ein Raum für mich.
Genau. Das eine Frau braucht Geld und ein Zimmer für sich allein, wenn sie schreiben will, hat sie gesagt.
Ja, stimmt. Ja.
Aber du hast jetzt wieder so was Schönes gesagt, so ein bisschen zwischen den Zeilen. Weil das ist, glaube ich, auch mein Urbedürfnis, dass man diesen Raum hat und vielleicht weiß ich noch gar nicht, was da überhaupt entstehen will. So aber es braucht diesen Raum, damit eben irgendwas, was in uns drinnen, glaube ich, angelegt ist. Mhm. Und ich wäre selber so neugierig drauf, was da kommt.
Und dafür braucht man die Stille. Also ich sage immer, die Antwort liegt in der Stille. Da geht es einfach um das, mit sich zu sein und zu wissen, dass ich jetzt einfach in Ruhe sein kann. Denn aus dem Sein entwickelt sich das. Und da sind wir ja auch schon relativ nah an der Kreativität. Kreativität ist etwas, das in der Ruhe und in der Stille zu sprudeln beginnt. Natürlich können wir auch jetzt im Stress oder wenn es sehr betriebsam ist, Ideen generieren. Aber wenn etwas in die Tiefe führen soll oder wie du es auch zwischen den Zeilen so erwähnt hast, vielleicht eine lang gehegte Sehnsucht, etwas, das nach oben will, was auch immer es ein Ausdruck ist, dafür braucht es, glaube ich, schon die Stille. Und bei der Christin Waller, ich will es jetzt nicht spoilern, kommt etwas sehr Interessantes heraus, was sie in diesem Haus, das sie dann letztendlich findet, braucht und was ihr dieses Haus geben kann.
Ich bin dir jedenfalls sehr, sehr dankbar für diesen Buchtipp und ich freue mich unglaublich aufs Weiterlesen. Das ist halt momentan das, was bei mir am Nachttisch liest.
Sehr schön.
Du sagst aber auf deiner Homepage auch, du brauchst fürs Arbeiten den Puls der Innenstadt in Graz.
Genau.
Und auch das kann ich so nachvollziehen, nämlich diesen Wechsel, ja, diesen Kontrast. Jetzt schreibst du da auch in der Innenstadt, in einem Café oder wie darf man sich das vorstellen?
Nein, ich kann nur zu Hause schreiben, also nur in meinem Arbeitszimmer. Ich gehöre nicht zu Menschen, die jetzt ins Kaffeehaus gehen, aber wir leben in Graz ganz im Zentrum, also direkt an der Murinsel, die man vielleicht kennt. Und
ja.
Wir leben im Altbau, also im dritten Stock. Das ist schon relativ hoch oben, also wir sehen dann auch auf den Schlossberg und in den Himmel. Das ist relativ naturnah und trotzdem braust vorne der Lendkee vorbei. Und wir sind da, wo in Graz sich also abspielt. Es ist genau, wie du angesprochen hast, dieser Wechsel. Also ich brauche beim Schreiben diesen ruhigen Ort für mich, aber ich bin seit jetzt dann bald 16 Jahren im Homeoffice, immer schon. Und gerade im Winter oder in der kalten Jahreszeit, wenn man selbst ein bisschen ja braucht, um in der Früh mal also anzukommen im Tag, hilft es mir sehr oft zuerst rauszugehen und diesen Puls der Stadt zu spüren. Oder auch, also ich bin ja Spätaufsteherin und mache dann oft auch länger Mittagspause, wodurch ich dann halt am Abend arbeiten muss, irgendwas soll es ja passieren dann. Aber ich gehe auch über Mittag sehr gern raus und brauche das dann einfach so dieses, dass sich da was abspielt, dass da Menschen sind und da liegen ja auch die Geschichten auf der Straße. Also das liebe ich auch an der Stadt, dass dort die Geschichten auf der Straße liegen und in den Mauern verborgen sind. Ich mag auch das Historische sehr gern und das inspiriert mich.
Und da ist ja Graz perfekt. Ich meine, die ja. schöne Innenstadt und ich finde auch sehr, sehr nette Menschen.
Ja.
Sehr offen irgendwie.
Stimmt, und ja, relativ südlich schon, relativ freundlich und offen.
Genau, genau. Und du hast ja noch so einen Zufluchtsort. Mhm. Du hast einen Garten, den du mit deinem Mann pflegst in der Oststeiermark.
Mhm.
Knapp 3000 Quadratmeter groß, also riesig.
Mhm. Naja.
Und da, wir haben vorhin eben schon gesprochen, da erholst du dich so ein bisschen an den Wochenenden, sehr handwerklich. Da hast du gesagt, du bist nur in gebückter Haltung zu sehen.
Genau.
Also die Gartenarbeit auch, um den Kopf frei zu kriegen.
Ja, also das ist der Ort, wo ich herkomme. Das ist das Haus meiner Großeltern. Und ich bin dort, also ich habe da die ersten 10 Lebensjahre verbracht und dann haben meine Eltern ein eigenes Haus gebaut und wir sind dann ein paar Orte weitergezogen. Aber dieser Ort ist für mich ein absoluter Kraftort, der Garten vor allem. Also dort habe ich die Kindheit verbracht. Ich bin in den Bäumen gesessen und habe in die Landschaft geschaut. Wir haben zum Glück eine relativ schöne Aussicht. Und das ist das, was mich auch eben inspiriert, jetzt nicht fürs Arbeiten, sondern für das Davor und Danach. Diese Weite. Also ich brauche Himmel, ich brauche die Natur, ich brauche die Bäume. Und ja, das Gärtnern ist mir wahrscheinlich in die Wiege gelegt worden oder wir haben halt immer einen Garten gehabt und da wächst man dann als Kind hinein. Es entspannt mich sehr. Ich mag nicht Unkraut jäten, das mag eher mein Mann. Aber wir haben einen großen Rosengarten. Ich liebe die Rosen zu betüteln und ich liebe auch Rasen zu mähen. Und dabei verarbeite ich die ganze Woche, ja.
Also für mich, Doris, klingt das wirklich nach einem perfekten Leben. Würde ich mir ein Leben skizzieren, ja, würde das, glaube ich, genauso ausschauen. Auch wenn ich mal deine Hobbys anschaue. Du liebst Reisen, Fotografieren. Du sammelst weiße Vasen, habe ich gelesen.
Ja.
Lampen, Notizbücher, Postkarten, das finde ich auch so schön, dieses haptische.
Steine,
genau. Und ich will jetzt gar nicht weiter über dein Leben, weil wir haben ja eigentlich noch unser großes Thema vor uns. Vielleicht nur ganz kurz noch eine persönliche Frage. Du hast dich bewusst gegen Kinder entschieden?
Ja, bewusst kann man vielleicht gar nicht sagen. Also die Soziologie bezeichnet Frauen wie mich als Frühentscheiderinnen. Das sind Frauen, die schon sehr, sehr früh wissen, dass sie keine Kinder haben werden. Und bei mir war es das so mit 12, 13, wo man halt sich einmal in seiner Weiblichkeit so richtig zu spüren beginnt und sich auch der Möglichkeit, dass man eben als Frau Kinder bekommen kann, bewusst wird. Ich bin ein sehr rebellisches Kind gewesen und sehr widerständig und habe sehr oft von meiner Mutter, meiner Großmutter gehört, du wirst dann schon sehen, wenn du selbst Kinder hast, wie das ist.
Das habe ich auch gehört.
Und es stimmt. Bei mir war es so, dass ich relativ früh zum Antworten begonnen habe, nein, werde ich nicht, weil ich werde diese Kinder nicht haben. Also es ist jetzt keine bewusste Entscheidung, es ist mir einfach nicht angelegt. Mhm. Ich habe diesen berühmten Kinderwunsch so nie verspürt und habe das auch relativ früh zu kommunizieren begonnen, auch dann gleich einmal in meinen so Beziehungen, wo mir natürlich nie geglaubt wurde. Auch mein Umfeld hat mir nie geglaubt und war schon eine, klingt komisch, aber eine sehr schwere Entscheidung, diesen Weg letztendlich durchzugehen, weil schon viel Druck auch von links und rechts daherkommt. Aber für mich ist es einfach so. Und auch wenn das jetzt seltsam klingt, ich glaube, dass ich relativ mütterlich bin.
Ja, na, auch das kann ich extrem gut nachvollziehen, weil ich bin eine sehr späte Mama. Aha. Und habe den Druck auch sehr, sehr stark geführt. Also ich habe eine Tochter, die ist aber jetzt schon 19. Aber was ich bei dir raushöre, ich glaube, du bist jemand, der tatsächlich sehr stark auf seine Intuition irgendwie vertraut.
Ja.
Der das lebt, was er spürt.
Ja, also ich habe schon zum einen auch das Glück, es sehr stark zu spüren. Also das, was uns jetzt auch hier zu unserem Thema hinführt, also dieses Bücherschreiben, das weiß ich auch seit meinem Teenageralter. Ich habe schon als Kind Bücher geschrieben. Und wenn man so stark spürt, ja, dann ist es letztendlich ein Auftrag.
Jetzt verzeih mir bitte eine Frage, das klingt jetzt, wie wenn ich mich nicht vorbereitet hätte, aber weil wir eben über ein Sachbuch dann gleich von dir sprechen. Hast du auch Romane geschrieben?
Nein.
Also dann liege ich wenigstens nicht falsch.
Nein. Und das ist auch, es ist wichtig, dass du das fragst, weil das ist der Grund, warum ich erst auch relativ spät zum Bücherschreiben begonnen habe, weil ich ja, natürlich vielleicht auch aufgrund von meinem Studium, in der Germanistik lernt man halt nur über die berühmte fiktive Literatur, über die Belletristik. Und ich habe immer darauf gewartet, dass eine Geschichte kommt, aber sie ist nicht gekommen. Und ich glaube, das ist auch nicht mein Weg. Ich glaube, mein Weg ist einfach das achtsame Sachbuch oder da, wo wir jetzt unterwegs sind. Weil alle Bücher, und das ist jetzt das fünfte, die ich geschrieben habe, waren in diesem Bereich, aber es ist mir erst bei diesem so richtig bewusst geworden, dass das mein Weg ist. Mhm. Ja.
Und wir werden gleich ganz ausführlich über das Buch mit den Worten reden, die dein Leben eben oder die unser Leben verändern können. Einen Haken möchte ich aber noch machen rund um die Bücher. Also was man bei dir merkt, ist, du liebst einfach die schönen Dinge des Lebens und du machst noch etwas sehr Spannendes. Du kurierst Hotelbibliotheken. Wie darf man sich das vorstellen?
Ja, eine Hotelbibliothek zu kuratieren, das ist das bedeutet einfach, dass man mit diesem Ort, wo das Hotel steht, sehr intensiv arbeitet. Also ich arbeite jetzt nicht für namenlose Hotelkonzerne, sondern für familiengeführte Hotels, wo auch die Gastgeberfamilie sehr, sehr stark spürbar ist. Das heißt, die Bücher, die ich auswähle für das Hotel, leiten sich von den Menschen ab, die dieses Hotel besitzen und führen. Und die haben aus diesem Hotel, das ist ja ein temporäres Zuhause, auch regelrechte Persönlichkeiten gemacht. Und die Bücher unterstützen jetzt die Persönlichkeit dieses Hotels auf einer sehr feinen, ja feinsinnigen, subtilen Ebene. Also ich spreche mit den Menschen, die dieses Hotel führen und wir entscheiden gemeinsam Themen, Werte, was möchten die mitgeben? Was möchten die ihren Gästen auch zur Verfügung stellen? Und dann wähle ich die Bücher aus und das sind meistens zwischen 400 bis 1700. Ich habe auch schon eine Bibliothek eingerichtet, wo wir mit einem Schlag 1700 Bücher bestellt haben, die aber alle wirklich nach einem Konzept ausgewählt sind, nach dem Inhalt. Und was bei mir jetzt ganz unbescheiden gesagt gesagt, glaube ich, besonders ist, dass ich Bücher auch als Designobjekte ansehe und nicht nur wegen dem Inhalt auswähle, sondern auch wegen ihrem Aussehen.
Wegen der Haptik auch,
wegen oder? Der Haptik und wegen ihrem Aussehen. In erster Linie wegen dem Cover. Das Cover ist einfach das Gesicht des Buches und dieses Gesicht soll hineinpassen.
Auch das kann ich so gut nachvollziehen. Ich habe auch schon tatsächlich öfter Romane gekauft, einfach weil mir das Cover angesprochen hat.
Ja, ich auch.
Und weißt du, was ich so schön finde? Wenn man eben Hotels nicht nur sieht als Orte der Entspannung oder auch der Gastfreundschaft, sondern auch, wo man sich eben geistig was mitnehmen kann.
Genau. Das sind immer Inspirationen. Und je nach Hotel und natürlich jetzt auch je nach Lage, also wo ist dieses Hotel, was tut man in diesem Hotel, gibt es manchmal mehr also Romane und Stories und manchmal eher mehr Coffee Table Books oder auch schöne Bildbände. Ich finde auch, das klingt jetzt auch vielleicht komisch, aber ich finde auch, dass man die Bücher gar nicht aufmachen muss, sondern ich sage immer, also zu meinen Kundinnen, das sind meistens Frauen, die mich beauftragen, aber nicht nur, ich habe auch einen Hotelkunden, einen Mann, der extrem gerne liest. Ich sage immer zu denen, das ist die Verheißung, die das Buch verspricht. Also allein, dass das Buch da ist, dass das im Raum ist, es bringt diese berühmte Seele, es ist ein Angebot, aber man muss es nicht nehmen.
Ich kriege Gänsehaut tatsächlich, weil gerade auch wenn es oft so Coffee-Table-Books sind, ich finde, wenn so ein Buch irgendwo auf der Wohnzimmercouch liegt, das schafft so Atmosphäre wie ein Designobjekt.
Genau, es ist ein Designobjekt, ja.
Ja, wunderschön, wirklich, also das ist wirklich sehr inspirierend. Du hast uns jedenfalls dein neues Buch mitgebracht, 33 Wörter, die dein Leben verändern. Es ist dieses Jahr erschienen bei Knesebeck. Sag's doch selber, worum geht's in diesem Buch?
Ja, das ist auch mein berufliches Lebensthema. Also es geht um die Kraft eines einzelnen Wortes. Also nicht um Gesamtkommunikation, nicht um das, wie man einen Satz gut formuliert oder einen Text gut formuliert, sondern ich konzentriere mich auf die Kraft des einzelnen Wortes, weil ich das auch schon sehr, sehr früh erfahren habe, dass es bei mir das einzelne Wort extrem viel tut. Und ich habe über die Jahre, wie gesagt, jetzt bin ich dann bald 16 Jahre selbstständig, immer wieder Wörter gesammelt, die dann plötzlich so aufgepoppt sind, zuerst in der Business-Kommunikation, aber dann auch in der privaten Kommunikation. Und habe gemerkt, dass die unglaublich viel tun. Und dann, ich mache sehr viele Textworkshops und Schreibretreats und habe dann angefangen, so einzelne Wörter in die Workshops einzubauen und oft nur ein Wort auf die Folie einzuspielen und habe bemerkt, dass die Menschen extrem stark reagieren auf das einzelne Wort. Und so ist es zu diesen 33 gekommen. Davon ist die Hälfte ungefähr positiv wirkend und die andere Hälfte ist negativ wirkend. Und ich stelle immer das einzelne Wort vor, mal zum einen mit dem, wie wirkt es überhaupt. Denn wir glauben, dass wir das wissen, aber nicht immer ist es so klar, wie dieses Wort wirkt. Und es sind auch, das muss ich auch gleich vorweg sagen, keine Abracadabra-Wörter, also kein Hokuspokus.
Eher unscheinbar, wie du gesagt hast.
Absolut unscheinbare und vor allem Alltagswörter.
Also gib uns einfach ein Beispiel.
Ja, das Wort einfach, das Wort gern, das Wort noch, das Wort jetzt, das Wort erst, das Wort dürfen. Also Wörter, die wir ununterbrochen verwenden, schriftlich oder mündlich und uns nicht immer bewusst sind, was tut das Wort jetzt. Manche Wörter stärken, manche schwächen, manche können Türen öffnen. Es gibt Wörter, die Berge versetzen. Es gibt Wörter, die uns einen neuen Weg zeigen. Es gibt Wörter, die freundlich über uns wachen. Und es gibt auch die negativen Wörter, die uns nerven, die uns sekieren, die den Wert einer Botschaft mindern, die uns sehr stark schwächen, auch in unseren Bedürfnissen, in unseren Wünschen. Und diese Wörter habe ich gesammelt und wie gesagt, um die geht's.
Hast du Lust, dass wir uns ein paar vielleicht gemeinsam herauspicken?
Genau.
was ich so süß finde, auch du beschreibst die Wörter, du gibst ihnen so liebe, wie nennt man das?
Attribute.
Attribute, genau. Ja. Also wo du eben sagst, das Wort einfach ist wie ein relaxter Liegestuhl. Ja. Man hat da gleich so irgendwie ein Bild vor Augen. Jetzt, warum sorgt das Wort einfach für Entspannung? Ist das tatsächlich so, dass wenn ich das Wort verwende, dann auch gleich entspannter bin?
Ja, beides. Also vielleicht vorweg noch, warum ich diese Attribute den Wörtern gebe. Also wir haben da wirklich diesen relaxten Liegestuhl oder die Feel-Good-Managerin oder den unsicheren Tiefstapler oder den beschränkten Gesellen, aber auch den inneren Schutzzauber beispielsweise, weil es tatsächlich so ist, dass die Wörter auf vielen Ebenen auf uns wirken. Also nicht nur in den Geist, also auf der kognitiven Ebene, sondern Wörter wirken ganzheitlich in Körper, Geist und Seele. Also auch, es ist wichtig, dass wir die Wörter auch fühlen und fühlen, ob das jetzt, wie du es gerade erwähnt hast, tatsächlich bei uns so ist. Denn wir haben in der deutschen Sprache ungefähr 500.000 Wörter. Allerdings in der Umgangssprache verwendet man meistens nur so zwischen 3.500 und 4.000 Wörter. Aber aufgrund unserer Geschichte oder wie wir einfach als Menschen ticken, wirkt jetzt nicht jedes Wort gleich bei den Menschen. Also es geht auch darum, das zu fühlen. Und mit diesen Zuschreibungen biete ich schon einmal so ein bisschen einen Einstieg in das Wort an. Das Wort einfach, ja, es entspannt enorm, weil unsere Welt einfach so wahnsinnig komplex geworden ist und so kompliziert auch. Und wenn einmal etwas einfach geht, dann entspannt uns das, dann legen wir uns quasi innerlich zurück. Und ich meine die Einfachheit hier jetzt auch beispielsweise auch in der Sprache. Also vor einer einfachen Sprache haben ja sehr, sehr viele Angst, weil sie so in Sorge sind, wenn ich jetzt nicht kompliziert schreibe und wenn ich da jetzt nicht wahnsinnig viel Text hinzubaue und nicht die große überladene Botschaft, dann könnte das den Wert von mir selbst oder meinem Produkt oder meinem Unternehmen mindern. Man glaubt immer, je gewichtiger die Sätze, die Texte, die Wörter natürlich auch sind, umso wichtiger wird die Botschaft. Aber das können wir uns schon lange nicht mehr leisten, weil, das ist ein bisschen eine bittere Wahrheit, aber es ist eine Wahrheit. Die OECD hat voriges Jahr eine Studie gemacht, wo sie also das Lesevermögen der Menschen in Europa testen. Österreich hat sehr schlecht abgeschnitten. Bei uns ist es so, dass 29% der Menschen bereits eine Leseschwäche haben. Das sind 1,7 Millionen Menschen, also wirklich eine relativ große Masse. Zwischen 16 und 65 Jahren wurde getestet. Damit kein Missverständnis entsteht, das sind Menschen, die können lesen und schreiben. Die sind alphabetisiert, aber sie verstehen den Sinn nicht. Also dieses berühmte sinnerfassende Lesen. Schon auch aus diesem Grund können wir uns komplizierte Botschaften nicht mehr leisten. Und was ich noch finde, ganz wichtige Botschaft, seien wir uns ehrlich, welche Botschaften bleiben übrig? Die komplizierten oder die, die einfach formuliert sind, sodass sie gleich mal bei uns ankommen und wir sie uns auch merken können?
Sieht man in der Werbung, oder?
Ja, genau.
Just do it.
Genau.
Das
just
merkt do it. Sich jeder.
Genau, so ist es. Und ich bin auch, deswegen ist mein Buch auch in einer, wie ich glaube, sehr leicht verständlichen und bewusst einfachen Sprache gehalten, weil für mich ist eine einfache Sprache ja das wichtigste Instrument von Demokratie. Auch wenn ich jetzt, wenn wir an die Leserinnen und die Leser denken, wenn die das Buch aufschlagen, sofort drinnen sind, sofort verstehen, worum es geht. Ja, natürlich mag man lieber weiterlesen, als wenn ich mich durch jeden Satz durchkämpfen muss. Das möchte ich auf keinen Fall. Ich will, dass es leicht geht.
Aber ich finde, einfach schreiben ist eine Kunst.
Ja.
Ist viel schwerer als verschachtelte Sätze so und ist alles überladen. Und mir geht's auch bei Romanen so, wenn Schriftsteller und Schriftstellerinnen das schaffen, mit einfachen Worten etwas auszudrücken, dann berührt mich das auch noch viel mehr. Und das ist aber eigentlich viel schwieriger. Ich versuche das auch in Texten als Journalistin möglichst einfach zu schreiben, aber es ist nicht leicht.
Es ist nicht leicht, weil Schreiben immer Übersetzungsarbeit ist. Mhm. Es ist tatsächlich so, wie du sagst, wir leben ja in dieser komplexen Welt und das bedeutet, dass wir auch komplexe Inhalte kommunizieren. Jetzt du als Journalistin beispielsweise. Und das bedeutet, dass wir, wenn es einfach werden soll, übersetzen müssen. Wir müssen die komplexen Inhalte übersetzen, manchmal einmal, zweimal, bis es so einfach ist, dass es noch wahr ist. Weil wir können natürlich die komplexen Inhalte jetzt auch nicht verfälschen, sondern es soll wahr bleiben. Und ich verstehe die Einfachheit als Purismus. Das ist mir auch wichtig zu sagen bei diesem Wort, weil wenn man einfach hört, dann glauben viele Menschen, das ist schlicht in Geist und Gemüt. Also man hat nichts drauf, jetzt auf gut steirisch gesagt. Aber ich verstehe die Einfachheit als Purismus. Oder weil wir vom Interior Design gesprochen haben.
Also alles Unnötige weglassen.
Genau, oder auch wie Minimalismus. Mhm. Stellen wir uns einen Satz oder einen Text vor wie einen Raum, den wir betreten, wo nur ganz wenige Möbelstücke drinnen sind. Und diese sind aber hochwertig. Und die sind so präzise gestellt, dass jedes Möbelstück für sich seine Wirkung entfalten kann und dann tatsächlich auf uns wirkt. Und so hätte ich halt gern, dass es auch geschrieben und gesprochen wird. So einfach.
Ja, und das Wort einfach selbst, verwendest du das bewusst? Also, das jetzt machen wir das einfach oder das ist doch ganz einfach.
Ich verwende es total oft, sogar schon viel zu oft, weil ich eben so eine Freundin des Wortes bin. Aber ja, es ist, also wenn etwas einfach ist, beispielsweise du kannst dich hier einfach anmelden oder klick einfach auf den Link, dann sollte man es unbedingt so oft wie möglich schreiben und sagen, weil es entspannt. Es muss halt aber dann wirklich einfach gehen.
Also nicht selbst und auch beim Gegenüber tritt dann die Entspannung ein, ne?
Vor allem beim Gegenüber.
Ah, genau. Vor allem beim Gegenüber.
Es ist ja bei der Kommunikation ja so, natürlich sprechen wir auch für uns und mit uns. Und klarerweise, weil du gesagt hast, für mich, also ich kann mich schon auch mit dem programmieren, dass ich sage, das ist jetzt einfach. Das schaffe ich einfach. Oder eben jetzt übertragen gesagt, es ist jetzt nicht so kompliziert, wie ich glaube, sondern das wird schon einfach gehen. Dann kann ich mich selbst damit positiv unterstützen oder natürlich jetzt auch jemand, der es hört oder liest.
Ja. Gibt es wissenschaftliche Belege dafür, wie Wörter unsere Wahrnehmung und unser Denken beeinflussen?
Ja, gibt es zig Belege. Also schon seit 70, 80 Jahren das bekannteste Beispiel oder eines der bekanntesten Beispiele, was die Wirkung des einzelnen Wortes betrifft, stammt aus den 70er Jahren, wird in der Psychologie sehr oft verwendet. Und zwar gab es da an der Harvard University ein berühmtes Experiment, das sogenannte Kopiergerät-Experiment, durchgeführt von einer Verhaltenspsychologin von der Ellen Langer, die herausfinden wollte, also die arbeitet mit argumentativer Psychologie, wie muss sie formulieren, damit sie das bekommt, was sie möchte. Und das Experiment heißt deswegen Kopiergerät-Experiment, weil sie das an einem Kopiergerät oder besser an den Menschen, die vor einem Kopiergerät gestanden sind, ausprobiert hat. Also die hat sich am Ende von einer Schlange, die dort gewartet hat, hingestellt und hat versucht herauszufinden, mit welchen Wörtern schafft sie es, damit man sie nach vorne lässt. Und immer wenn sie es begründet hat, hat man sie noch vorgelassen. Also kann ich bitte noch vor, weil meine Vorlesung beginnt gleich oder weil mein Bus fährt gleich, hat man sie noch vorgelassen. Das wirklich Interessante ist aber, man hat sie auch noch vorgelassen, wenn die Erklärung unsinnig war. Alleine das Wort weil war dieses Sesam, öffne dich. Also kann ich bitte noch vor, weil ich will kopieren, hat man sie noch vorgelassen.
Wie spannend ist das?
Also gibt auch aus der Medizin, es gibt den Steve Bierman, das ist ein Arzt aus den USA, der sehr stark mit der Kraft des einzelnen Wortes Schmerzempfinden zum Beispiel beeinflusst, was man dann tatsächlich also über Gehirnströme messen kann. Das ist jetzt nichts Spirituelles oder Esoterisches, sondern tatsächlich messbar.
Oder welche Worte waren das?
Unterschiedliche Wörter, also zum Beispiel sehr stark, dass er, wenn er Diagnosen kommuniziert hat, niemals das Personalpronomen verwendet hat. Also nicht, nehmen wir mal lieber ein harmloses Beispiel, nicht deine Erkältung, sondern die Erkältung. Sofort ist das im Körper draußen. Und wenn das jetzt eine schwerere Krankheit ist, dann ist es besser, eben nicht das Personalpronomen zu verwenden, weil es neutral wird.
Ich sitze nur mal da und staune. Finde ich voll spannend, ja. Bleiben wir kurz bei den positiven Wörtern, wie zum Beispiel eben Liebe oder Freude. Die aktivieren ja angeblich auch unser Belohnungszentrum im Gehirn. Das beschreibst du auch sehr schön in deinem Buch. Und das Gehirn schüttet ja dann den Botenstoff Dopamin aus, der eben uns das Gefühl gibt von Vergnügen, Wohlfühlen, Glück. Und wir haben es eh schon mal kurz gestreift. Für diesen Effekt ist es wichtig, jetzt diese Wörter eben wie Liebe oder Freude nur auszusprechen oder muss ich sie dazu auch fühlen?
Ja, man sollte sie schon fühlen. Also wenn es für mich echt ist, dann wird's klappen. Also man kann jetzt nicht Freude groß nur verkaufen, ohne es zu spüren. Das ist wie dieses berühmte Lächeln, wo die Augen nicht mitgehen, gell? Also man muss es schon fühlen. Die Freude ist tatsächlich eine Feel-Good-Managerin. Die ist auch, also im Buch bringe ich sie immer im Vergleich auch mit dem Dank. Also wir danken ja sehr oft. Also danke für deine Bestellung und danke, dass du dich für uns entschieden hast, jetzt als Unternehmen beispielsweise. Kann man also alles mit Freude ausdrücken. Freude ist eben dieses, es ist immer was Positives. Die Sonne scheint immer bei diesem Wort. Und wenn ich sage, wir freuen uns über deine Bestellung oder ich freue mich, dass du dich für uns entschieden hast, dann ist auch eben dieses positive Gefühl da, aber viel stärker als beim Danken. Also die Freude ist ganz, ganz super und ganz, ganz gut, auch wie das Wort gerne. Allerdings, wie du vorhin gesagt hast, es soll echt sein.
Also ich muss das echt so empfinden.
Ich soll es empfinden, genau. Ich werde oft gefragt in meinem Workshop, wie oft soll ich den gerne verwenden? Dann sage ich immer, so oft wie du es fühlst.
Also dieses Fake it till you make it funktioniert da nicht. Das kennt man ja auch so, dass man, manchmal sagt man ja, man soll ein Lächeln aufsetzen, weil das Gehirn nicht unterscheiden kann, ob wir wirklich lächeln oder ob es gefaked ist. Das würde dann bei den Wörtern nicht so funktionieren.
Ich weiß nicht, ich kenne das Beispiel, ja, ich glaube es irgendwie nicht. Also ich habe jetzt da kann ich jetzt keinen wissenschaftlichen Beleg dazu bringen, aber ich glaube es nicht. Mhm. Weil du hast vorhin auch so ein schönes Wort gerade verwendet. Du setzt es auf. Man setzt das Lächeln auf. Das heißt, ich fühle es nicht. Es wird schon klappen. Also das ein oder andere Mal wird es sicher klappen. Und jetzt auch in der geschriebenen Sprache beispielsweise, wenn ich das Gegenüber jetzt nicht so vor mir habe und das vielleicht nicht so ganz sehe jetzt auch, wie ob das jetzt ehrlich rüberkommt. Vieles wird natürlich klappen, aber ich bin immer eine große Freundin von der Authentizität. Und je mehr das aus mir herauskommt, ich glaube, dass das auch eine der Möglichkeiten ist, in dieser Informationsfülle durchzudringen. Mhm. Weil alle wollen irgendetwas verkaufen oder bekannt machen oder die Aufmerksamkeit erregen. Aber ich meine, es werden allein täglich 375 Milliarden Mails geschrieben, täglich weltweit. Das ist eine ganz frische Studie aus dem Jahr 2025. Von Statista ist die Quelle. Wie soll man da durchdringen? Also ich glaube, dass die Echtheit und die Wahrhaftigkeit eine der Möglichkeiten ist, tatsächlich durchzudringen.
Das glaube ich auch. Ich könnte es jetzt nicht so schön ausdrücken wie du, aber da bin ich auch überzeugt davon. Wir haben uns jetzt Freude, hast du gesagt, ist so ein positives Wort, Liebe natürlich, ja. Und dann gibt's aber auch noch Wörter, die, wie du sagst, so ein bisschen als fiese Spaßverderber fungieren, wie das Wort leider oder auch als Sorgenwolken, sagst du, wie das Wort Problem. Mhm. Jetzt Wörter wie leider oder Problem, soll ich diese Wörter, wenn möglich, zur Gänze vermeiden und aus meinem Wortschatz streichen?
Jein, also es wird nicht immer gehen, weil es gibt einen Grund, warum es die Wörter gibt. Aber mir ist wichtig einfach, dass wir uns der Wirkung des Wortes so bewusst sind. Beim leider ist es so, wenn wir das einsetzen, also beispielsweise, ich muss unseren Termin leider absagen, dann möchte ich ja was Gutes damit auslösen. Also ich möchte zeigen, also ich will das ja nicht. Ich möchte, es ist eine Art von Entschuldigung.
Und ein bisschen Betroffenheit vielleicht.
Und eine Betroffenheit, natürlich, genau. Jetzt ist aber die Frage, wenn das jetzt so ganz was Normales ist, was einfach im Business vorkommt, wie einen Termin absagen. Natürlich auch die Frage, wie wichtig das der Termin ist. Also wenn ich unser Podcast-Termin abgesagt habe, dann wäre das schon ein bisschen blöder, als wenn das jetzt halt ein Besprechungstermin ist, der eh ununterbrochen sich wiederholt. Und das ist das, was ich meine mit dem Fühlen. Wie ist der Zusammenhang? In welchem Zusammenhang verwende ich dieses Wort? Und sehr, sehr oft muss man das leider nicht verwenden. Wenn ich sage, wir haben leider technische Probleme, dann kann ich das Wort eins zu eins loslassen und es bleibt eine neutrale Aussage übrig, wie wir haben technische Probleme. Wir müssen uns bewusst sein, wenn wir das Wort leider verwenden, das ist ein absolut negatives Wort. Es trieft richtig vor Negativität und vor Schwere. Es leitet sich vom Wort Leid ab. Und wer will schon leiden? Mhm. Und unser Alltag ist schwer genug und intensiv genug, da muss man jetzt nicht noch mehr Schwere reinbringen. Das kann man relativ leicht rausschmeißen, indem es dann halt einfach eine neutrale Formulierung wird oder, wie ich vorhin das Beispiel von der Harvard-Psychologin gebracht habe, indem ich es einfach erkläre, warum so ist. Also ich sage ab weil beispielsweise. Mhm. Leider finde ich, kann man, um auf deine Frage zurückzukommen, relativ ersatzlos streichen. Okay. Jetzt natürlich mit Ausnahmen, wenn ich wirklich Betroffenheit in einem privaten Kontext.
Wie ist es mit, es tut mir leid?
Ist genauso eben diese Schwere.
Ja.
Ist genauso eine große Schwere. Und da muss man sich überlegen, ist der Anlass schwer und groß genug, um Schwere auszudrücken? Wenn jemand gestorben ist, natürlich. Aber nicht im Business. Mhm. Also höchstens passiert was ganz Tragisches, Dramatisches. Etwas, was wirklich verändernd ist. Aber wir verwenden es ja so oft in der Alltagskommunikation, was überhaupt nicht notwendig ist.
Und das bewirkt beim Empfänger dann was genau?
Es macht die eh schon unangenehme Situation noch schwerer.
Und für den anderen.
Für den anderen, genau. Mhm. Also es ist eh natürlich mühsam, wenn ein Termin abgesagt wird. Aber wenn ich noch sage, leider, dann erwartet man
voll erwischt.
Das ist ganz böse.
Im Mail tatsächlich viel zu häufig. Ja. Ja.
Es war auch das Wort, mit dem es bei mir begonnen hat. Dieser Fokus auf das einzelne Wort. Mit diesem Wort beschäftigt mich das wirklich so circa 15 Jahre. Ich war gerade frisch selbstständig, habe gerade einen ganz, ganz großen, tollen Auftrag an Land gezogen und kriege dann so ein, zwei Tage nach der Zusage eine Mail, wo drinnen steht, liebe Doris leider. Und es poppt halt so auf. Und mir ist wirklich das Herz in die Hose gefallen. Weil ich mir gedacht habe, eben, dass man glaubt gleich, es ist passiert jetzt was wahnsinnig Schlimmes, Negatives. Und ich habe gedacht, der Auftrag ist abgesagt worden. Dabei war es was ganz Banales, an das ich mich bis heute nicht mehr erinnern kann, obwohl ich es ständig versuche, weil ich über dieses Wort so oft rede.
Ja.
Also das Wort leider macht sehr, sehr schwer. Mhm. Die Frage ist, ob wir das wollen. Und das Gleiche ist beim Wort Problem. Die Worte wirken und wenn das Wort da ist, und ausgesprochen ist oder im Text drinnen steht, dann ist das Problem da. Und also ich bin nicht dafür, dass wir es verschleiern, also dass wir nur uns immer auf der Sonnenseite bewegen und immer nur lächeln. Das möchte ich nicht. Wir sollen schon ehrlich das schreiben, worum es geht. Aber beim Wort Problem ist es auch so, dass wir es sehr oft einsetzen, wo es unnötig ist. Wie wenn man jetzt beispielsweise jemand um einen Gefallen bittet und das Gegenüber antwortet dann mit kein Problem.
Ah ja.
Das sind so Floskeln.
Was würdest du dann stattdessen sagen?
Alles klar, danke, habe ich sehr gern für dich gemacht. Mache ich gerne wieder, je nach Zusammenhang.
Wieder erwischt.
Und das ist eben auch, also das ist so, ist mein Buch eben aufgebaut, wenn ich das jetzt vielleicht noch kurz erzählen darf. Also es ist so, dass es zu jedem Wort eine Story gibt, wo ich also einfach eine Geschichte erzähle, wo man auf einer sehr spielerischen, wie ich hoffe, leichtsinnigen, kurzweiligen Art mitbekommt, wie das Wort wirkt. Dann gibt es einen ganz kurzen Absatz, wie die Wirkung ist. Also so wie beim Wort leider oder beim Wort Problem, das sich von einem griechischen Wort ableitet und Hindernis bedeutet. Also jetzt in der Übersetzung. Hindernisse kann man aber überwinden. Man kann drüber kraxeln, auf die Seite gehen so oder einen Tunnel unten durchbauen. Also man kann drüber kommen. Und dann gibt's immer, also zu jedem Wort so Vorher-Nachher-Beispiele und von mir, so wie du jetzt auch gerade gefragt hast, was kann ich jetzt tun, um die positive Wirkung von einem Wort verstärken oder die negative Wirkung vermeiden oder zumindest vermindern. Beim Wort Problem, wenn es wirklich, wirklich ein Problem ist, dann soll man schon sagen. Aber man kann aus dem Problem auch ein Thema machen, eine Frage, eine Aufgabe. Oder ich könnte sagen, ja, einen Text über Wörter schreiben, das wird wohl kein Problem sein. Ich kann auch sagen, das weckt meinen Ehrgeiz.
Ja, also wo ich mich selbst oft ertappe, das ist, wenn es um, also das hört man ja auch öfter, dass man das Wort Problem als mit Herausforderung dann,
ja.
Aber das ist auch ein bisschen abgetauschen, oder?
Genau, wie du sagst, ich biete es auch an natürlich, weil die Menschen ja unterschiedliche Wörter jetzt in ihrem Wortschatz drinnen haben. Wenn ich es nicht so oft verwendet habe, dann kann man es schon verwenden. Aber da würde sich auch anbieten, in das Eigenschaftswort zu wechseln und statt der Herausforderung zu sagen, es ist fordernd, statt herausfordern, das ist noch nicht so oft verwendet, oder anspruchsvoll, oder es ist knifflig, es ist komplex.
Das ist doch gut.
Oder sportlich.
Ach ja.
Oder mutig. So, also oft hilft der Wechsel auch jetzt in eine andere Wortebene. Also die Eigenschaftswörter können relativ viel und das weiß man auch von Studien her, die lösen die Gefühle aus. Und da kann ich schon ein bisschen was tricksen.
Ich finde, im beruflichen Kontext hat man das sehr oft, also dass jemand etwas darlegt und fast aus der Pistole geschossen, sage ich dann, aber das Problem ist das und das und das und das.
Genau.
Und ja.
Das ist halt auch ein bisschen österreichisch, muss man sagen. Ja. Also wir haben ja auch von der Sprache her, also erstens haben wir wahnsinnig viele Füllwörter, wie das Wort eigentlich oder prinzipiell oder grundsätzlich, da habe ich auch einige in meinem Buch drinnen. Und wir sind schon ein bisschen grantscher. Also wir sind schon eher problemorientiert und
vielleicht deshalb in Wien sogar noch mehr wie in Graz.
Ja, vielleicht. Das kann schon sein. Aber deswegen versuche ich dem auch was anzubieten, um ein bisschen mehr auf die Sonnenseite zu kommen. Ja. Und weil unsere Welt ja eh schwarz genug ist. Ja.
Ich möchte noch also mir ein so ein Wort rauspicken, das du so schön beschreibst, als das Zeigerwort fürs Wollen. Das verwende ich nämlich auch zu oft, glaube ich. Das Wort eigentlich. Ja. Warum schwächt es unsere Aussagen und uns selbst? Kannst du uns da ein Beispiel geben?
Ja, das Wort eigentlich, das kann es kann sehr viel. Also es ist einmal das Zeigerwort fürs Wollen, auf das komme ich gleich, aber warum schwächt es uns? Es schwächt uns, weil wir etwas kleiner machen. Also wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich schreiben, dann will ich meinen Wunsch des Schreibens, also ich mache es durch das eigentlich kleiner. Also ich mindere den Wert von einem Gefühl von mir, von einem Bedürfnis ganz stark. Und was dahinter steckt und was ja vor allem bei uns Frauen oft der Fall ist, dass wir uns bewusst kleiner machen oder manchmal auch unbewusst kleiner machen. Da ist jetzt die Frage und das ist eben gemeint mit diesem Zeigerwort. Also das Wort Zeiger kommt aus dem Garten, wie wir vorher gesprochen haben. Da gibt es die Zeigerpflanzen. Also wenn beispielsweise wo eine Brennnessel wächst, dann weiß man, stickstoffhaltiger Boden. Wenn dann eigentlich auftaucht, dann weiß man, dass hier Selbstboykott gedeihen kann. Denn wenn ich sehr oft mich selbst abschwäche, indem ich sage, eigentlich habe ich keine Zeit, eigentlich ist das nicht meine Aufgabe, eigentlich will ich ja etwas anderes, aber ich traue es mich nicht sagen, mich nicht für mich einstehen. Wenn ich das dauerhaft mache, dann kränke ich meine Bedürfnisse enorm.
Oh mein Gott, wie oft ich das unbewusst verwende.
Das ist wirklich in der gesprochenen Sprache so eine Katastrophe. Also mein Mann verwendet es zum Beispiel extrem.
Meiner auch. Fällt mir jetzt auch gerade auf. Ja.
Im Schriftlichen, das ist ja der Vorteil von der schriftlichen Sprache, man kann es überarbeiten und wenn man jetzt weiß, dass man für gewisse Wörter anfällig ist, dann kann ich es mit der Lupe suchen. Aber in der gesprochenen Sprache rutscht es einem halt relativ oft raus. Und das ist auch das, was ich mit dem Buch möchte, einmal als erstes die Aufmerksamkeit und diese Achtsamkeit. Hoppla, ich habe gerade eigentlich gesagt, was kommt denn hinterm eigentlich? Will ich gerade, und das ist gemeint mit dem Zeigerwort. Also es ist negativ, es schwächt uns, es mindert etwas ab, was wir wahrscheinlich wollen und aber nicht zugeben trauen. Aber weil es eben auftaucht, habe ich diesen Fingerzeig auf mein Wollen. Also man könnte schauen, was versteckt sich hinterm eigentlich, weil das ist das, worum es mir geht.
Das Beispiel ist schön genannt. Eigentlich will ich schreiben.
Ja, genau.
Ich will schreiben. Da ist das eigentlich weg und das ist viel kraftvoller.
Ja, oder auch im Business sehr oft, was ich, man bekommt irgendein Do-Do auf den Tisch gelegt und man sagt, das war eigentlich nicht meine Aufgabe.
Voll.
Ja,
ist nicht
das
meine Aufgabe.
Ist nicht meine Aufgabe oder ich habe keine Zeit und damit ist gemeint, ich will die Zeit für etwas anderes nutzen.
Boah.
Oder ja.
Da werde ich ganz, ganz, ganz bewusst das nächste Mal darauf achten oder ab jetzt halt darauf achten. Das hat mir auch so gut gefallen. Du empfindest jederzeit als super lästiges Wort.
Ja, das ist auch so ein Wort, das sich so oft in unseren Wortschatz reinschwindelt, wo wir es gar nicht meinen. Also das Wort ist aufgetaucht. Wie schon erwähnt, mache ich sehr viel Textworkshops für Unternehmen, meistens als Inhouse-Schulung. Und ich habe da mit einem riesengroßen Konzern gearbeitet, mit zwei Gruppen, die zwei unterschiedliche Dienstleistungen nach außen kommuniziert haben. Die einen waren eine 0 bis 24 Uhr Hotline und sie haben das Wort jederzeit nicht verwendet, obwohl sie jederzeit tatsächlich erreichbar sind. Und die anderen haben aber das jederzeit drinnen gehabt als Floskel, obwohl die, ich glaube, von 9 bis 17 Uhr erreichbar waren. Und da ist es mir das erste Mal aufgefallen, dass das sehr, sehr stark wieder als Füllwort verwendet wird. Wenn ich jederzeit verwende, dann halte ich einen Zeitraum sperrangelweit offen. Das bedeutet, jederzeit kann mich wer anrufen oder mir eine Aufgabe übertragen, was auch immer. Ich glaube, entspannter ist es für uns, wenn wir den Zeitraum definieren und wenn wir sagen, eben, ich bin von 9 bis 17 Uhr erreichbar oder ab 13 Uhr oder was auch immer.
Genau, und vor allem auch konkreter für unser Gegenüber.
Genau, sehr konkreter. Mit Ausnahme natürlich, es gibt immer Gründe, warum es diese Wörter gibt. Wenn jetzt wirklich jemand in einer Krise ist oder krank ist oder was auch immer, dann ist es ein Wert, wenn ich sage, melde dich gerne jederzeit. Was ich will, ist einfach dieses Bewusstsein schaffen. Passt jetzt? Passt auch zu dem, was ich fühle, was ich möchte? Möchte ich wirklich jederzeit für diesen Menschen gerade da sein? Oder eben nicht? Also um das geht's.
Das heißt, wenn ich es oft so locker sage, ja, melde dich jederzeit.
Ja, ist ja nicht meistens so gemeint, oder?
Und du schreibst das, glaube ich, auch in deinem Buch, unbewusst löst sich ja Stress bei mir aus.
Bei mir schon. Also ich mag das nicht jederzeit erreichbar zu sein. Also ich habe auch beim Schreiben sehr oft das Handy auf lautlos und das Outlook zu, weil jetzt will ich meinen Gedanken nachgehen und jetzt sollen die Wörter fließen dürfen und es soll kommen, was will. Und ich schaue halt dann drei, viermal am Vormittag oder am Nachmittag aufs Handy. Oder wenn ich weiß, es ist jetzt irgendwo eine intensive Zeit, weil gerade was freigegeben wird, dann bin ich eh erreichbar.
Doris, warum ist nicht das schwierigste Wort in der deutschen Sprache?
Ein wirklich ganz, ganz schwieriges Wort. Das weiß man auch aus der Psychologie schon sehr, sehr lange. Das Wort ist das schwierigste Wort, weil es den besten Zaubertrick aller Zeiten drauf hat. Nämlich, es kann sich unsichtbar machen. Und das können wir gleich jetzt selbst ausprobieren. Jeder Mensch, der uns zuhört, soll einfach auf diese Frage kurz hinhören, die ich stelle, wo ich jetzt sage, denk, oder nur auf den Satz, den ich sage, denk nicht an einen Sonnenschirm. Was ist da der Sonnenschirm? Erstens, wir haben ein Bild oder der Fokus geht auf dieses Wort. Also man weiß das schon sehr, sehr lange, dass dieses Wort unsichtbar ist. Es ist eine neurowissenschaftliche Tatsache dahinter. Unser Gehirn ist auf Bejahung programmiert. Es ist überhört verneinende Aussagen. Und vor allem, und das sollten Eltern ganz wichtig wissen, und es wäre so schön, wenn es ein Post-it auf der Geburtsurkunde geben würde für dieses Wort. Also Kinder bis circa 3 Jahren überhören dieses Wort. Je nach Sprachentwicklung natürlich, manche können dann ein bisschen früher damit umgehen lernen oder auch ein bisschen später, aber so circa mit 3 Jahren entwickeln Kinder ein bisschen ein komplexeres Sprachverständnis und dann checken sie erst, dass das mit diesem Wort nicht etwas ganz anderes zu tun ist, als man sagt. Wenn ich zu einem Kind sage, lauf nicht auf die Straße und es ist 2, versteht es wahrscheinlich das Gegenteil. Es versteht, lauf auf die Straße. Und sehr viele Tränen würden erspart bleiben, wenn man das weiß. Und mir schreiben auch Eltern, die das ausprobieren, also es stimmt. Oder auch bei Erwachsenen. Also es ist dann so, dass wir im Laufe unserer Sprachentwicklung lernen, mit dem Wort umzugehen. Aber es ist immer eine Übersetzung. Immer. Das Gehirn muss immer eine Umleitung machen. Mhm. Wenn wir jetzt wissen, dass die Leute eh schon alle Leseschwäche haben und nicht mehr so gern lesen, müssen wir es nicht schwerer machen.
Ich habe auch mal gehört, dass das Unterbewusstsein auch das Wort nicht, also quasi nicht versteht.
Genau.
Und dieses, ich will zum Beispiel, ich will nicht krank werden.
Ja, genau. Das ist genau das. Also das ist genau diese neurowissenschaftliche Tatsache. Unser Unterbewusstsein, aber es ist eben vom Gehirn gesteuert, überhört es. Wir sind auf Bejahung programmiert.
Das heißt, wir sollen versuchen, möglichst die Sätze positiv zu formulieren.
Genau.
Ich will gesund bleiben.
Und deswegen ist es auch ein bisschen das schwierigste Wort. Also erstens, weil ich es unsichtbar machen kann und weil eben das jetzt zu vermeiden ein bisschen aufwendiger ist. Man muss umformulieren, beim Kind sagen, bleib bitte bei mir, bleib am Gehsteig oder stopp oder ich bin gesund. Und das ist, du hast da schon ein schönes Lösungsbeispiel gebracht. Eine Möglichkeit, um das Wort nicht zu vermeiden, ist das sogenannte Antonym zu suchen. Wir kennen den Begriff Synonym, das meint das Gleiche. Also Restaurant, Lokal sind Synonyme. Und Antonym ist das Gegenteil. Krank, gesund, möglich, unmöglich. Also statt es ist nicht möglich, besser sagen es ist unmöglich.
Ah, okay.
Aber das erfordert halt
aber
ein bisschen.
Aber ist ja auch eine Verneinung, oder?
Ja, jein. Mhm. Wird aber schon besser verstanden.
Wird schon besser verstanden. Ja.
Aber es ist auch Teil der Verneinung in der deutschen Sprache. Also wir können es nicht, und ich verwende es gerade selbst, komplett vermeiden.
Ja.
Aber allein wenn ich weiß, was das Wort tut und dass es unsichtbar ist, das, dann kann ich schon dementsprechend kommunizieren. Und auch was so typisch österreichisch ist, auch dieses Tiefstapeln, zum Beispiel so Formulierungen mit doppelter Verneinung, wie er ist nicht untalentiert. Es ist gemeint, er ist talentiert, aber ich verneine es. Ich meine, es ist schon in der Mathematik Minus und Minus Plus, aber in der Sprache gilt das nicht.
Okay, okay. Also bei dem Wort nicht dürfen wir auch sehr achtsam sein.
Ja.
Doris, gibt's noch Worte, über die du sprechen magst? Wir haben jetzt schon einige quasi abgehakt. Gibt's noch was, gerade Worte, über die wir vielleicht im Alltag auch zu wenig nachdenken?
Ja, also ich möchte drei Wörter oder vier vielleicht noch ganz kurz erwähnen, weil
bitte.
Ich werde immer wieder ein bisschen darauf angesprochen, der Titel ist ein bisschen großspurig. 33 Wörter, die dein Leben verändern können. Und dann denken wir uns, ein einzelnes Wort, was kann das schon tun? Dieses Buch ist der leibhaftige Beweis dafür, dass es tatsächlich klappt. Ich wollte, es war so mitten in der Pandemie, habe ich ganz spontan in einem Online-Meeting mit einem Kunden, der mich wahnsinnig genervt hat, entschieden, jetzt schreibe ich ein Buch über die Wörter. Und das ist schon dieses Jetzt. Und dann kommt natürlich der Zweifel, aber auch eines der 33 Wörter. Was ist, wenn das niemanden interessiert ist? Was ist, wenn es kein Verlag publizieren will? Und so weiter. Und ich habe mir gedacht, mach's trotzdem. Also das Wort jetzt und das Wort trotzdem, die haben mein Leben verändert. Und vor allem, es ist auch eines der 33 Wörter, die in diesem Buch drinnen sind, das Wort ja. Nämlich Ja zu mir sagen, Ja zu meinem Wunsch, Ja zu meiner Sehnsucht, ein Buch über diese Wörter schreiben, Ja zu dem, ich verwirkliche mir jetzt diesen Traum, Ja zu meiner Kreativität, Ja zu meinen Formulierungen, wo ich natürlich wieder dieses Aber gehabt habe, zum Schluss ist es den Leuten zu einfach und es kommt vielleicht jetzt nicht tiefgründig genug daher. Nein, ich habe mich entschieden, einfach zu schreiben. Also dieses Jetzt tue ich es trotzdem. Das ist der Widerstand. Und ich habe beim Buch sehr stark gemerkt, dass Widerstände im Leben nicht nur, also früher habe ich immer gedacht, ein Widerstand bedeutet, es soll nicht sein oder es ist nicht die richtige Zeit. Aber bei diesem Projekt habe ich gelernt, Widerstände sind einfach nur so diese Steinchen, die uns in den Weg geworfen werden. Und sehr oft sind sie dafür da, um sie zu überwinden, weil dahinter wartet dann die Belohnung. Also dieses Trotzdem. Es ist übrigens das 33. Wort, es verbirgt sich im Nachwort und es ist für mich so stark wie der Extra-Shot im Cappuccino. Es rührt so richtig auf. Ich mag's.
Und du verwendest das Wort trotzdem jetzt bewusst oft?
Ja, also ich liebe dieses Wort, weil ich auch so diese widerständige Person bin und weil ich in meinem Leben, also bei den großen Träumen, tatsächlich sehr viele Widerstände habe. Sehr viele Widerstände. Und die, es hat sich aber bewiesen, dass es sehr oft notwendig ist, den Widerstand ganz bewusst zu überwinden. Und da hilft mir das Wort trotzdem extrem.
Ja, und hoffentlich auch vielen anderen. ich habe das Gefühl, dass manche schon mehr über Sprache reflektieren, auch bei mir zum Beispiel jetzt im Freundeskreis. Ich habe einen sehr lieben Freund, der sagt zum Beispiel, der beginnt Sätze und dann sagt er aber und dann bessert sich selbst aus und dann sagt er, nein, nicht aber und.
Ja.
Ist das Floskel oder ist das etwas, wo man wirklich sagt, schau mal, wo du ein aber mit und ersetzen kannst. Ja, weißt du, was man? Ich versuche gerade ein Beispiel zu finden. Ich war gestern in einem Konzert, das war sehr schön, aber es war halt auch sehr laut.
Ja.
Und es war sehr laut. Macht das was mit uns oder ist das? Du schaust jetzt sehr skeptisch.
Nein, ich schaue deshalb skeptisch, weil ich mich sehr ertappt fühle. Das ist das Wort, mit dem ich am meisten zu kämpfen habe. Also ich bin eine totale Aberfrau. Also ich sage ununterbrochen aber und das und ist gerechtfertigt, wenn es eine Ergänzung ist. Also es wird einem sehr stark auch in Rhetorikseminaren empfohlen, das aber durch ein und zu ersetzen. Es ist halt vom Inhalt her was anderes. Also und ist eine Ergänzung. Es kommt eine Information dazu, wie es ist auch laut gewesen. Aber ist der Einwand. Wenn ich einen Einwand habe, dann bringt die Ergänzung nichts, weil dann ist es ein Einwand. Aber man kann den Einwand achtsamer kommunizieren, zum Beispiel das Wort aber weiter nach hinten stellen. Also dafür haben wir im Satz, in einem deutschen Satz gut die Möglichkeit. Das ist dann
echt?
Nicht gleich.
Das klingt doch komisch, oder?
Na, das geht
es
schon.
Es war laut, aber?
Also ich schaue es jetzt vielleicht gleich einmal nach. Ich habe vielleicht noch gleich einen Beispielsatz aus meinem Buch. Na, man kann das sehr, sehr oft eigentlich machen, dass man es nach hinten verschiebt beispielsweise, weil wo es wirklich so hart klingt, ist, wenn man es am Beginn ist. Zum Beispiel, wenn ich sage, aber diesmal liefert man eine andere Idee, kann ich sagen, diesmal lieferten wir aber eine andere Idee.
Ah, also nicht ganz am Schluss, sondern genau. So fast am Schluss. Ja.
Also eher nach hinten verschiebt, genau, weil so hart ist der Einwand, wenn er direkt also am Satzbeginn ist oder nach dem Beistrich.
Aber da muss man im Gesprochenen schon sehr bewusst sein.
Ja.
Ich glaube, das ist schriftlich vielleicht leichter,
so ist es, genau.
Weil man denkt ja nicht ständig darüber nach.
So ist
genau.
Es.
Auf einen, also was man auch so hört, oder das ist so eine gängige Empfehlung, dass man das Müssen mit Dürfen ersetzen soll. Was sagst du da? Also jetzt quasi, ich muss das jetzt machen, ich darf das jetzt machen.
Ja, das Müssen ist das Wort, das mich am negativsten geprägt hat. Also das war ein Wort von meiner Großmutter, die war immer, ich wechsle jetzt kurz ins Steirische, muss ich. Die war eine Bauerstochter und natürlich muss man auf einem Hof sehr viel. Das Muss ist aber eine Zwangsjacke. Also es wirkt ganz, ganz eng. Jetzt kann ich es schon ins Dürfen übersetzen. Nur das Dürfen ist auch eines der 33 Wörter. Das ist halt der Softie unter den Wörtern und ich mache es auch wieder sehr schwach. Wenn ich sage, ich darf das Unternehmen leiten. Das ist auch wieder so typisches Frauensprech. Was heißt darf? Wer hat es dir erlaubt? Weil du kompetent bist. Deswegen leitest du das Unternehmen. Ich bin eher dafür, dass man das Wort müssen, also entweder lasse ich es komplett weg. Also ich könnte jetzt sagen, ich muss um 5 Uhr aufstehen. Dann drückt den Zwang aus. Wenn ich mich jetzt selbst aber motivieren will, weil ich muss halt um 5 aufstehen, weil der Workshop um 7 anfängt beispielsweise, dann ist es gescheit, ich sage, ich stehe um 5 auf. Dann wird es einfach eine neutrale Aussage. Also das Müssen rausschmeißen. Geht viel öfter, als man glaubt.
Und das ist, ich darf um 5 aufstehen, dann würde ich mein Gehirn sagen, bist blöd.
Ja, genau. Genau. Also das stimmt für mich irgendwie nicht so.
Oder es einfach das Stapeln, das gefällt mir auch, dieses Beispiel, das du bei ihm gebracht hast, wo wirklich viele Frauen dazu neigen. Also ich muss auch ehrlich sagen, da wieder voll erwischt. Wie oft habe ich geschrieben, ich durfte für die nächste Podcast-Folge bla 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 interviewen.
Ich habe, ja.
Und eigentlich, nicht eigentlich, sondern das ist
ja
unnötig.
Ja, ist unnötig.
Ja.
Absolut unnötig.
Ja.
Absolut unnötig. Und vielleicht, dass man auch diese positiven Wörter, dass wir uns denen mehr bewusst sind, wie mit diesem Jetzt beispielsweise, dass uns das was sehr stark geben kann. Oder auch das Wort, das ich so sehr liebe, ist dieses Eigenwillig. Was einfach heißt, der eigene Wille. Also eigenwillig hat sich so einen schlechten Ruf eingehandelt, weil...
Stur, ne?
Ja, aber was bedeutet das? Es bedeutet einfach nur, dem eigenen Willen zu folgen. Und was hat schon für einen Sinn, einem fremden Willen zu folgen?
Gib mir ein Beispiel für einen guten Eigenwilligsatz, weil ich verwende das eigentlich auch kaum.
Ja, das kann ich jetzt... Da hast du mich jetzt ein bisschen erwischt. Also das sind Wörter, die jetzt weniger handwerklich sind. Also das sind Wörter, die sind eher philosophisch und die gehen ein bisschen in die Tiefe. Wo ich auf das aufmerksam machen will, nicht wie ich es verwende, sondern dass ich eigenwillig bin und zu dem stehe.
Ah, als Eigenschaftswort, so, genau. Um mich selbst zu beschreiben.
Genau, und es ist auch gut, dass du das gebracht hast, weil das jetzt vielleicht auch noch sagt zum Buch, also es gibt Wörter drinnen, die sind sehr handwerklich, wie das dürfen oder müssen oder leider, wo ich sofort was tun kann. Und dann wiederum gibt es Wörter, die gehen tiefer und wo ich so ein bisschen auf der mentalen Ebene spüre, meinen eigenen Willen. Weil der eigene Wille ist, wie ich finde, die Basis fürs Glück.
Ich muss jetzt insofern so grinsen, weil meine Mutter mich immer als eigenwilliges Kind beschrieben hat und eigentlich ist das ein Kompliment.
Ja, ich finde das Kompliment. Ich bin auch sehr ja, es ist natürlich auch ein bisschen so Zeitgeist. Und auch das, weil wir vorher geredet haben von diesem Dürfen und so. Das sind Wörter, die retten sich aus dem 20. Jahrhundert jetzt nach ins dritte Jahrtausend hinein, wo wir drinnen sind. Also, und wir leben in einer Zeit, wo einfach, wie gesagt, diese Informationsflut sehr, sehr stark ist. Und da fragt man nicht mehr um Erlaubnis, ob ich jetzt eine Information da reinschicken darf oder nicht. Sondern wir sollten sehr stark kommunizieren, sehr klar. Weil erstens nur durch einen klaren Auftritt falle ich auf. Und klarerweise durch einen starken Wortauftritt falle ich auf, wenn ich da jetzt die Informationsflut durchdringen will. Wenn ich dahin schwächle, ja, dann werde ich untergehen.
Ja, das werde ich auf jeden Fall beherzigen. Doris, du bist sicher auch eine sehr achtsame Zuhörerin. Ich begebe mich jetzt auf unsicheres Terrain. Wir haben jetzt schon, oh mein Gott, wir haben so überzogen, wir haben, glaube ich, schon über eine Stunde gesprochen. Ich frage dich jetzt trotzdem, ist dir an meiner Sprache was aufgefallen? Wo bin ich selbst vielleicht noch unachtsam?
Mir ist nur das eigentlich aufgefallen, das du gerade vorhin gesagt hast. Ja. Ich finde, du hast das wunderbar gemacht und auch sehr wahrhaftig gesprochen. Und ich glaube, das sollen wir uns gerade in der gesprochenen Sprache erhalten, diese lebendige, natürliche Sprache, gerade jetzt in Zeiten, wo künstliche Intelligenz ein Thema ist. Lebendig, natürlich. Und vielleicht das eine oder andere Mal ein bisschen hinterfragen, wenn ich merke, ich verwende ein Wort sehr oft oder auch bei meinem Gegenüber, dann kann man sich auch mal ein bisschen überlegen, ob das jetzt passt oder nicht.
Mir ist noch was bei mir selbst aufgefallen, also wie ich dein Buch durchgelesen habe und du beschreibst auch das Wort perfekt.
Ja.
Und da habe ich mich so ertappt gefühlt, weil ich schreibe das so, wenn ich dann bei Mails oft zum Schluss dann, also da geht's hin und her und dann steht der Termin und ich sage perfekt. Und ich habe mich so ertappt gefühlt, weil du sagst, es wirkt saftlos, ja charakterlos. Aber was schlägst du dann stattdessen vor? Oder also warum so, ist es das überhaupt?
So wie du verwendest, ist es genau richtig.
Naja.
Na, so ist es genau richtig. Denn perfekt heißt, es ist vollbracht. Das ist richtig. Wo ich meine, dass es saftlos ist oder sehr aalglatt, wenn ich es jetzt als Eigenschaftswort verwende, wie beispielsweise, das war eine perfekte Hochzeit.
Ah, okay.
Da ist es zu sachlich. Also da muss ich ein Synonym nehmen. Dann ist ein Synonym von perfekt ist beispielsweise vollkommen. Mhm. Das ist ein vollkommener Tag. Da merkt man also vom Feeling her, das Perfekt ist sehr kühl,
ja,
sehr hart, sehr abgeschlossen. Und so wie es du verwendest, am Ende ist es genau richtig. Es ist ja, abgeschlossen, es ist fertig. Nur wie gesagt, ich meine jetzt, also es ist einfach so ein Eigenschaftswort, das wir ununterbrochen verwenden und da ist es ist leer, ebenso wie das Wort spannend beispielsweise ist auch viel zu oft verwendet.
Vielleicht auch, weil wir es uns einfach machen wollen und Perfekt ist halt, ja.
Ja, weil wir immer, so reden, viel ab, wie ne? immer reden. Ja. Also das ist das und das möchte ich mit dem Buch uns ein bisschen hinterfragen und das einmal neu und anders machen, weil das ist ja, macht ja uns selbst auch mehr Spaß.
Ich finde, es gelingt dir wahnsinnig gut. Eine allerletzte Frage. Doris, du betonst im Klappentext deines Buches, dass du Zwilling im Sternzeichen bist. Mhm. Und das muss ich dich jetzt einfach fragen, glaubst du an Astrologie?
Ja, sehr. Also ja, schon. Also ich habe es erwähnt, den Zwilling, weil es so gut zum Thema passt. Die Zwillinge sind ja unter Merkur geboren, unter dem Planeten und der ist der Kommunikative und ja, das Buch beschäftigt sich mit Kommunikation. Ich glaube schon an Astrologie. Ich bin im Aszendent Skorpion und beides passt sehr gut für mich zusammen. Der Zwilling geht sehr gerne in die Breite und der Skorpion geht in die Tiefe. Und das passt für mich perfekt zusammen.
Ich muss jetzt so lachen.
Bist du Skorpion?
Ich bin Skorpion.
Sehr schön. Die sind auch gute Therapeutinnen und Journalistinnen müssen das ja auch sein, weil man in die Tiefe geht, weil man nachschürft und das ein bisschen genauer wissen will. Das ist skorpionisch.
Ja, und wenn man so will. Und tatsächlich möchte ich das auch mit meiner Arbeit bewirken. Also jetzt nicht als Therapeutin wirken, aber halt schon auch dazu inspirieren,
genau,
etwas genauer hinzuschauen. Mhm. Ebenso wie es wir jetzt auch mit den Worten machen. Ich finde, das ist halt so schön, wenn man da was hat, wo man dann sagt, ja, das hat jetzt mein Leben wirklich bereichert. Ja.
Genau. Und ich finde einfach, auch von der Astrologie her diese Zeitqualitäten, also auch der November, das ist ja dann auch das Monat des Skorpions, das ist eine andere Zeitqualität als der Juni. Und das sind auch andere, oder auch man merkt manche Tage, da geht alles schief und technische Probleme und dann wieder geht alles glatt und das machen nicht nur wir, sondern das sind die Sterne. Und ich finde, das ist ja was Schönes, an diese Sternstunden zu glauben.
Das auf jeden Fall. Ich war eben nur ein bisschen erstaunt, weil du eben aus so einem wissenschaftlichen Background kommst. Und ich finde, es hat was Faszinierendes. Wir machen jetzt ein zu weites Fenster natürlich auf. Aber vielleicht ist es auch manchmal schön, an was zu glauben, was noch nicht hundertprozentig bewiesen ist.
So ist es, genau. Und das ist wieder das Wort Glauben.
Liebe Doris Lind, ich danke dir vielmals für dieses wirklich bereichernde Gespräch. Ich hoffe, es war auch für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Augen- und Ohrenöffner. In jedem Fall dürfen, ich weiß nicht, ob es jetzt richtig verwendet ist, dürfen wir alle ab sofort auf die Wirkung bestimmter Wörter, dürfen wir das jetzt ausprobieren oder sollen wir das ausprobieren? Schauen wir, wie sie wirken, schauen wir, was die Wörter mit unserem Leben machen. Ich freue mich jedenfalls drauf. Bis bald und auf Wiederhören.
Danke.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, hinterlassen Sie gerne einen Kommentar. Wir freuen uns außerdem, wenn Sie unseren Podcast abonnieren und weiterempfehlen. Vielen Dank und auf Wiederhören.